früher war die einzige Aufgabe, diese Tor zu verteidigen. So, da warst du richtiger Torwart. Ja. Jetzt bist du eher Torspieler.
Aber wie gesagt, mental bin ich wirklich in den 90ern hängen geblieben.
Manchmal konntest du es einfach nicht mehr aushalten, hast du dich dann auch manchmal umgedreht und bist dann in Diskurs gegangen, obwohl vor dir das Spiel lief.
Es gibt Kinder, die haben einfach Bock, sie ins Tor zu stellen. Also sie haben dann Freude daran, diese Torwarthandschuhe zu tragen.
Ich habe viel größeren Respekt vor Handball-Torhütern als vor Fußball-Torhütern.
Matze, hast du die Leute provoziert oder warst du eher so der nette Typ von dem Mann?
Nee, also ich war genau.
Das ist ja schon wieder so eine Frage, die mich nervt. Ja!
Ja! Es war also üblich, dass die Trainer an der Seitenauslinie durchdrehen.
Zum langen Hafer, der Podcast vom Fußball-Landesverband Brandenburg.
Leute, zum Langhafer. Neue Folge, neues Glück. Ne? Da fangen wir da an zu lachen. Heute neben mir wieder in alter Starbesetzung. Paul Küchenmeister ist zurück, kann man sagen. Was hattest du neulich für einen Termin oder haben wir dich tatsächlich ausgeladen? Ich weiß es nicht mehr genau. Warum warst du eigentlich da, als Brösel da war?
Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, dass Matze und Alex das beide gut gemacht haben und da hat es mich nicht gebraucht.
Ja, stimmt. Wir haben dich nicht gebraucht, das ist richtig. Matze Boron allerdings hat heute seinen Grund, warum er hier ist. Er ist ja Verbandstrainer beim FLB mit einem Schwerpunkt. Und der Schwerpunkt verrät ein wenig, worum es heute gehen soll, nämlich die Torhüter. Wir haben heute ein tolles Thema. Integratives Torwarttraining nennt sich das, so ein bisschen akademisch. Wir werden das aber auflösen, dass es wirklich Spaß macht und ihr am Ende checkt, was wir mit integrativem Torwarttraining meinen. Also grundsätzlich habe ich mir natürlich sehr auf das Thema gefreut, weil die Torhüter, das ist natürlich also ein gefundenes Fressen für uns Medienleute, ne? Und wir fangen aber ganz harmlos an. Habt ihr einen Lieblingstorwart? Bitte jetzt.
Letztens beim weiblichen Bereich, da konnte ich das ja nicht sagen.
Stimmt.
Ja, da war ich nicht in der Lage. Wenn ich jetzt wieder sage, dass ich keinen aktuellen Lieblingstorwart habe.
Vergiss es, kommst du heute nicht raus.
Mir ist aber wirklich jetzt bewusst geworden, im Vergleich oder beim letzten Mal. Es ist so, dass ich mental Ende der 90er, Anfang 2000 hängen geblieben bin.
Ja, kannst du. Ich also bin in den 70ern.
Mir ist mir noch eingefallen, nämlich Renate Lingor, wollte ich sagen. Renate Lingor, meine Lieblingsspielerin. So, Zinedine Zidane. Und jetzt kommt Edwin van der Sar.
Geil, ja.
Aber wie gesagt, ich gucke natürlich auch heutzutage Fußball, aber wie gesagt, mental bin ich wirklich in den 90ern hängen geblieben.
Ist Edwin auch ein mega Typ, ja. Coole Wahl, finde ich super. So, Matze, jetzt sind wir mal alle gespannt.
Ja, da ich das ja ein bisschen jünger bin als ihr, und diesen Zeitpunkt noch nicht greifen kann, wann er kommt, dass Manuel Neuer aufhört mit Fußball, ist Manuel Neuer für mich ganz klar die Person, die einfach dieses Spiel geprägt hat und wahrscheinlich, warum wir auch heute da mal so ein bisschen intensiver drüber sprechen, ja, weil er nicht diese klassischen Dinge verkörpert wie vielleicht ein Edwin van der Sar oder ein Olli Kahn, sondern da nochmal.
Die da wären, was meinst du damit?
Ja, emotionale Ausbrüche, klassisches Halten, den Ball erstmal aus dem Sichtfeld der Kamera schießen, bis er wieder reinkommt.
So. Finde ich super. Also spricht ja nichts dagegen, oder?
Nein.
Ach geil, ja Mann. Also pass auf, ich glaube, den kennst du gar nicht oder die beiden vielleicht nicht, aber ich gehe sogar in die 70er, 80er zurück.
Rudi Cargos.
Richtig!
Natürlich.
Ey, dass der den kennt.
Natürlich,
Rudi Cargos. Kennst du Rudi Cargos?
Die fliegende Kuh.
Da bin ich raus.
Ja. Mein Onkel hat immer gesagt, Rudi Cargos ist die fliegende Kuh.
Mega Typ aber. Mit seiner kleinen Matte hinten und so. Und dann natürlich sein Nachfolger Uli Stein. Ne? Ja. Der umstrittene, der manchmal sehr böse und streitbare Uli Stein. Für mich eine Ikone des Torwartsports. Aber wahrscheinlich eher nicht aus sportlicher Sicht. Aber gut, die beiden sind mir auf jeden Fall eingefallen. In Hamburg haben wir natürlich auch noch eine lustige Anekdote mit Pralia. Wahrscheinlich der lustigste Fehleinkauf der Hamburger Vereinsgeschichte. Anderes Thema. Wir werden die Torhüter noch öfter aufploppen lassen. Heute wollen wir aber integratives Torwarttraining beackern. Matze, mich würde noch interessieren, du warst ja lange selber Torwart, ne? Bist es ja immer, man ist ja sein Leben lang Torwart dann. Kannst du dich an dein schönstes Torwarterlebnis erinnern? Also das kann die geilste Parade gewesen sein, ein gehaltener Elfmeter, vielleicht hast du selber mal ein Tor gemacht. Erzähl uns.
Deine letzte Frage hat mir jetzt ein gutes Bild in den Kopf geholt. In der U14, jüngerer Jahrgang C-Jugend, also erste der Großfeld, durfte ich die Elfmeter schießen.
Nee.
Da durfte ich die Elfmeter schießen. Der erste Elfmeter war bei einem entspannten Spielstand von 7-0. Mhm. Da gehst du ja anders an den Punkt als beim zweiten. Mhm. Da lagen wir 1-0 hinten.
Yes.
Und dann wurde dieser Weg unendlich lang bis nach vorne. Also ich hatte dieses Gefühl, der hört gar nicht mehr auf.
Und alle gucken dich an.
alle gucken dich an und auch der wurde reingeschossen, ja. Dann ist der Weg natürlich zurück auch nochmal irgendwie anders wichtig, weil wenn du nicht rechtzeitig da bist, versuchen die dich vielleicht zu überspielen. Aber das waren so Momente. Ja, ansonsten kann ich mich mal an ein Hallenturnier erinnern. Glaube, da gab es ein Penaltyschießen im Halbfinale, wo ich dann 2 gehalten habe. So, das sind so Dinge, wo du deiner Mannschaft natürlich total helfen kannst. Mhm. Brauchen wir aber auch nicht hinterm Mond halten. Diese klassische Tor von der Mittellinie, wo du überspielt wirst als Torwart und dann doof aussiehst, das habe ich auch bekommen.
Hast du auch bekommen?
Das habe ich auch bekommen.
Ah, guck. Das ganze Torhüterleben hat er durchgemacht. Paul, du, hast du auch mal im Tor gestanden irgendwo?
Nee. Wirklich? Also, ich bin völlig ungeeignet für.
Das ist krass. Also, wenn ihr noch mal eine kleine Anekdote von mir hören wollt, ne, dann kommt sie jetzt. Mit 14 hatte ich leichtes Übergewicht, muss ich zugeben. Und dann war das eben in den 80er Jahren noch so. Da hat der Trainer irgendwann gesagt, Henning, du gehst heute ins Tor. Ey, es war für mich eine Katastrophe, ne, weil ich war ein Vollblutstürmer. Und dann musste ich ins Tor. Und dann habe ich tatsächlich, das war so pubertäres Übergewicht, also mit 15, 16 war das dann wieder erledigt, aber ich habe tatsächlich eine ganze Saison im Tor gespielt, obwohl ich eigentlich viel zu klein war. Und ich fand es ganz geil, ehrlich gesagt. Ich fand es irgendwie, sieht man das Spiel von da nochmal anders und ich mochte auch gerne Torwarthandschuhe. ich mochte das irgendwie mit Handschuhen Fußball spielen. Jetzt gibt's ja diese berühmten Vorurteile gegen Torhüter, ne, dass die so leicht am Ballon haben und so. Warum ist das eigentlich so?
Ein Stück weit Wahrheit ist schon da. Ich glaube, dass das Torwartspiel im Fußball gar nicht so risikobehaftet ist, wie vielleicht das Torwartspiel im Handball. Also da würde ich eher sagen, dieses Vorurteil passt da irgendwie mehr rein, weil einfach ich habe viel größeren Respekt vor Handballtorhütern als vor Fußballtorhütern. Aber es ist wahrscheinlich historisch gewachsen auf Grundlage auch dieser Beispiele an Torhütern, über die wir uns eben eingangs unterhalten haben. Mhm. Dass es ja vorher wirklich nur um dieses Halten ging, ums Verteidigen, um Löschen von Bällen. Und mittlerweile wird ein Torwart ja auch viel mehr auch als irgendwie zusätzlicher Feldspieler gesehen. Und dass er jetzt von diesem Image deutlich wegkommt, aber klar, ich glaube, früher war die einzige Aufgabe, diese Tor zu verteidigen. So, da warst du richtiger Torwart. Ne? Und jetzt bist du eher Torspieler.
Wie empfindet ihr das heutzutage so? Wann stellen sich dann wirklich die Weichen bei den Jungs und Mädels, dass sie so sagen, okay, ich bin's irgendwie? Weil ich fand das bei Verteidigern schon abgefahren, aber bei Torhütern noch mehr. Also die Grundidee des Spiels, nämlich zu gewinnen durch Tore, dem verweigerst du dich im Prinzip, indem du dich hinten in den Kasten stellst. Das ist ja, ne, da denkst du ja wahrscheinlich auch als 6-7-Jähriger schon mal drüber nach, ich werde nie ein Tor schießen. Wann entscheidet sich das heute so in etwa? Wann stellen sich da die Weichen? Wie empfindet ihr das?
Na, ich würde sagen, dass sich das endgültig so entscheidet, so im 15., 16. Lebensjahr. Also Matze kann ja gerne korrigieren. Gleichzeitig hast du ja gesagt, es gibt Kinder, die haben einfach Bock, sie ins Tor zu stellen. Also sie haben dann Freude daran, diese Torwarthandschuhe zu tragen oder halt eben sich da in Bälle reinzuschmeißen.
Die gibt's immer noch.
Ja, absolut. Ja. Also die gibt's auf jeden Fall. Aber im Vergleich zu den Feldspielern, wo ja diese ganze Fußkoordination so bis zum 13. Lebensjahr vor allem ausgeprägt ist, ist es bei Torhütern ein bisschen anders.
Ja, also wenn das der Zustand ist, dann sind wir absolut auf dem richtigen Weg, weil wir einfach das Talent dann ganzheitlich ausbilden. Mhm. Ja, natürlich die Kids, die sagen, okay, für mich kommt nur Torwart in Frage, die sollten wir auch absolut unterstützen. Mhm. Und natürlich können wir ja in unserer Beurteilung an den Punkt kommen und sagen, okay, für ein absolutes Top-Bereich wird es nicht reichen, weil vielleicht keine Größe reicht, weil er vielleicht keine guten koordinativen Eigenschaften hat. Und trotzdem sollten wir diese intrinsische Motivation auf jeden Fall unterstützen. Und dann in diese Altersklassen dann schauen, 15, 16, dass wir dann dieses Profil schärfen oder halt eventuell schon beim Übergang vom Kleinfeld ins Großfeldbereich, um da schon mal diese Torwartinhalte dann mit reinzubringen.
Habt ihr das in eurem Trainerdasein schon mal erlebt, dass so ein kleiner Steppke oder ein kleines Mädel auf euch zukam und gesagt, also ich will Torwart werden?
Ja, auf jeden Fall.
Ja?
Also das hast du ja immer wieder auch schon bei der F-Jugend, wenn die Kids da Torschuss machen und dann hast du halt eben Kinder, die stellen sich ja gerne ins Tor.
Mhm. Geil. Ja, mir fällt gerade auch noch ein, ich hatte früher noch so eine gepolsterte Hose. Ne? Gibt's die noch heute eigentlich, so gepolsterte Torwarthosen?
Ja, wir haben ja einen sehr engagierten Teammanager bei uns, dem Erik Henze, ja, der sehr organisiert ist und ab und zu verirrt sich diese Hose noch in unsere Landesauswahl-Lehrgänge.
Ja.
Und wir hatten letzte Woche einen U16-Lehrgang und da kam mein Torhüter auf mich zu und hat gesagt, darf ich meine eigene Hose anziehen? Die andere ist irgendwie so befremdlich.
Ja, zu Recht, wenn ich mir da jetzt gerade drüber nachdenke, weil wir haben immer im Garten Nachmittag gezockt, so 1-1 und mein Ziel war immer, die Hose so dreckig zu machen, dass wenn sie über Nacht getrocknet ist, dass sie so fast stand, ne? Also wirklich so mit Modder und so richtig reinflatschen und so, aber da ist mir gerade aufgefallen, so eine Hosen, die gibt's doch eigentlich gar nicht mehr, ne? In der Halle hatten wir dann auch diese Volleyball-Knieschützer früher noch an, das gibt's auch nicht mehr, oder?
Nee.
Die Keeper sind frei geworden.
Ja, ja. also oft haben die ja so eine Unterzieher, die teilweise auch dünn gepolstert ist, wie so eine Radler, wie so ein Jogger im Winter. Mhm. Das sehe ich ab und zu noch. Aber ansonsten hat sich da einfach auch weiterentwickelt, muss man sagen. Ja, also früher gab es ja auch diese bunten Torwarttrikots, wo du auch hier so ein so einen riesen Kasten dran hattest. Ne?
Ist auch nicht mehr.
Oder Torwarthandschuh mit Fingersafe, da war deine Hand, die hatte ja schon diese Haltung, ohne dass du die Finger bewegt hast, ne?
Ja. Torwarthandschuh muss ich ja auch nochmal nach. Gab es eine revolutionäre Neuentwicklung im Bereich Torwarthandschuhe in den letzten Jahren?
Ja, dieses Fingersafe-Thema war früher ja irgendwie sehr bekannt, ne? Weil du wolltest die Finger schützen, aber du hattest ja gar keine natürliche Handhaltung und musstest ja nicht deine Finger aktiv ansteuern, um den Ball zu fangen, sondern die Handschuhe haben das ja für dich gemacht. Jetzt ist es ja so, dass klar, irgendwie Haftschaum und da gibt es schon Modelle, die richtig gut sind. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man Futsal sieht in der Halle, da wird ja bewusst dann auf Handschuh verzichtet. Ne?
Oh, ganz, okay. Ja,
also da werden die Finger nur extrem getaped, ne, weil du da eine andere Kontrolle hast, wenn der Ball auch irgendwie kleiner ist. Ne? Mhm. Also ja, wird es halt spannend finden, wenn irgendjemand mal das grundsätzlich revolutioniert und sagt, ich zieh die Dinger gar nicht mehr an.
Krass, ja, das gab's. Hast du noch Handschuhe zu Hause? Ja.
Tatsächlich zieh gerade um. In eine größere Wohnung und im Rahmen dieses Umzugs sind mir ganz, ganz viele Torwarthandschuhe entgegengekommen, die man immer irgendwie gehortet hat früher.
Ne? Und die hortest du auch weiter
jetzt? Ja, auf jeden Fall. Ich möchte mich auf keinen Fall von den Dingern trennen, weil du weißt ja nie, also entweder muss ich vielleicht selber nochmal ran, ne? Oder man möchte halt jemanden dann damit unterstützen.
Sehr gut. Okay, wir machen den Move hin zu eurer harten Realität. Und meine Einstiegsfrage zum Thema integrative Torwarttraining ist, sollten alle Kinder mal ins Tor gehen. Wie steht ihr dazu?
Ich sage, ja, sollten sie machen. Das kannst du ja auch in einem Torschusswettbewerb machen, dass dann immer so ist, ein Kind schießt und wenn du geschossen hast, dann musst du sofort ins Tor laufen und der vor dem Tor war, geht raus. Also hast du es halt spielerisch verpackt und damit hast du dann automatisch, dass sich jeder mal auf den Ball raufschmeißt. Mhm. Wenn du darauf abzielst, dass man sagt, okay, man muss jetzt die Kinder einfach dogmatisch da immer ins Tor stellen, weil es einfach so eine Vorgabe ist, sozusagen, okay, alle 20 Minuten müssen wir den Torhüter auswechseln. Das sehe ich eher nicht so, weil ich glaube, es ist für die Kinder nicht greifbar. Mhm. Und die fragen sich dann auch, okay, warum machen die Eltern das jetzt oder die Erwachsenen das jetzt? Ja, für sie, glaube ich, nicht nachvollziehbar. Mhm. Aber dass jeder mal auch so bei Torschusswettbewerben ins Tor geht, da sage ich ganz klar ja.
Ja, um einfach diese anderen Bewegungsanforderungen kennenzulernen. Ne? Also sonst ist ja klassisch mit den Beinen, Schießen, Dribbeln, irgendwie koordinative Fähigkeiten in der Hüfte, ist ja dann aber das Auge steuert dann den Fuß an. So ist es dann Auge-Hand-Koordination. Ich glaube, für eine ganzheitliche Entwicklung ganz, ganz wichtig. Mhm. Und unabhängig davon, ob dann jemand mal ins Tor geht oder nicht.
Mhm. Ja, also ich frage das aus zwei Perspektiven. So, einerseits ist es natürlich interessant, wie fühle ich mich als Torwart, wenn die Dinge auf mich zufliegen. Andererseits ist ja aber auch als Feldspieler so ein bisschen ein Blick für die Dinge im Tor zu haben und zu denken, okay, kann ich die Dinger besser netzen? Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Also deswegen dachte ich, ist das wahrscheinlich wirklich gut. Und es gab ja, ich weiß gar nicht, ob es heute noch so ist, zu meinen Sohns Zeiten war das so, dass das wirklich so regelmäßig durchgetauscht wurde und ganz wichtig war und so, ne? Dass nicht immer derselbe im Tor stand. Ist das jetzt noch so oder macht das auch jeder Verein so?
Glaube ich, ist unterschiedlich. Es gibt Vereine, die das halt so angehen, die dann sagen, die Spieler müssen gerade so im Kinderbereich das durchwechseln. Wobei wir jetzt mittlerweile auch Funinho haben. Also im Funinho musst du ja kein Torhüter erstellen ins Minitor. Mhm. Geht es also erst ab der E-Jugend los. Ja, aber es gibt natürlich auch Vereine, die es so ganz klassisch machen. Mhm. Eher wahrscheinlich den dickeren Jungen nehmen, das dickere Kind und dann sagen, du stellst dich jetzt mal in den Kasten. Mhm. Und da bleibst du aber auch die nächsten 15 Jahre.
Ja, okay, alles klar. Wir kommen zum Training. Wir kommen zum Training, Torwarttraining, normales Training. Warum sind Torhüter die Spielmacher des Trainings? Was würdet ihr sagen?
Naja, grundsätzlich einfach die Weiterentwicklung des Spiels, die Anforderungen des Spiels, ne, dass es einfach strukturierter ist, dass es ja mehr Elemente auch gibt, wo der Ball am Boden ist und der Torhüter dann dadurch einfach mehr am Fuß eingesetzt wird. Mhm. Ne? Also sowohl, um klare Überlegenheit herzubekommen in höheren Leistungsklassen, aber auch, weil sich die allgemeinen Anforderungen des Spiels verändert haben. Und deswegen ist es halt wichtig, den Torhüter da halt entsprechend zu befähigen.
Das Spiel beginnt und endet ja beim Torwart. Mhm. Also beginnt ja in dem Augenblick, wo der Torhüter den Ball hält oder er ins Tor geht. Oder es öffnet sich in dem Fall, wenn dann der Abschluss ist und das Spiel wieder fortgesetzt wird. Mhm. Ja, insofern musst du dir einfach als Trainer auch Gedanken machen, jetzt fürs Training, wie willst du eigentlich, dass das Spiel sich fortsetzt? Ja, setzt sich das so fort, dass du da den Ball reinspielst oder der Torhüter den Ball reinspielen? Was passiert dann?
Manchmal ist es immer noch das Bild, die Keeper sind da hinten irgendwo rechts in der Ecke und die Rest der Mannschaft trainiert da und so. Ne? Wie binde ich Torhüterinnen optimal in Spielform ein? Gibt's da Tricks und Tipps von euch?
Naja, grundsätzlich sind wir wieder beim Baustein trainieren im Team. Also wenn ich die Möglichkeit habe, da jemanden zu haben, der sich explizit in dem Feld auskennt und dann ein guter Fußballtrainer auch ist, also in beiden Bereichen eine Qualifikation hat, dann ist ja wichtig, ihn entsprechend auch zu befähigen, dann an diesem Training teilzunehmen. Und nicht dieses klassische Modell, okay, jetzt geht die Spielform los und dann übertrage ich die Torhüter zum Mannschaftstrainer und dann bin ich halt raus. Also auch da bin ich ja total möglich in meiner Ausgestaltung, dass ich mich vielleicht hinter eins der Tore stelle und wie so ein Schattencoaching mache und den Torwart begleite. Oder in den Pausen gehen dann die Torhüter zum Torwarttrainer und die Feldspieler zum Mannschaftstrainer. Oder auch da kann man das ja auch in kleinen Gruppen zusammenführen, dass vielleicht die Verteidiger mit den Torhütern zusammen gecoacht werden. Also das wären aus meiner Sicht sinnige Bausteine. Und auch dieses klassische Modell, dass die Torhüter oder Torhüterinnen mit dem Torwarttrainer arbeiten, ist sehr wichtig. Aber irgendwann muss es halt zusammengeführt werden. Mhm. Am Wochenende spielen sie auch zusammen. Mhm.
Gibt es da so einen Tipp, was so die zeitliche Aufteilung von einem Trainer angeht? Wie würdest du das so beschreiben?
Ja, also ich glaube, es hängt an der grundsätzlichen Struktur, die in dieser Trainingsumgebung herrscht. Mhm. Ja, also es ist jetzt eine Vereinsumgebung, ist wahrscheinlich eine andere Dosierung als jetzt bei uns auf Auswahlebene. Mhm. Und dann hängt es davon ab, welche Bausteine dann da trainiert werden. Aber gerade in Spielform ist ja eine dauerhafte Verbindung zwischen Feldspielern und Torhüter da. Deswegen ist da aus meiner Sicht Riesenpotenzial.
Kannst du noch was dazu sagen? Also wir hatten ja neulich dieses ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel oder so, ne? Kann man sagen, okay, bei einem modernen Training im Durchschnitt ist ein Keeper so eine halbe bis dreiviertel Stunde alleine mit seinen in der Ecke unterwegs und die andere Hälfte mit dem Team, oder wie läuft das heutzutage?
Ja, wenn es gut läuft, machst du es halt so, dass der schon vorher mit den Torhütern rausgeht, bevor das eigentliche Mannschaftstraining losgeht.
Ah, okay.
Und dass du sagst, die Aktivierung, ja, von diesen vier Parts der Trainingsphilosophie Deutschland, dass du sagst, die Aktivierung, da sind halt noch die Torhüter beim Torwarttrainer. Mhm. Und dann halt zur Spielform, zum ersten Spielblock, da gehen sie halt ins Mannschaftsspiel rein.
Mhm. Okay. Jetzt hast du eben schon angesprochen, Funinho und so, es gibt heute eine Vielzahl von unterschiedlichen Torgrößen. Trotzdem habt ihr mir so gesagt, ja, man kann die aber überall einbinden. Wie mache ich das? Bei den ganz kleinen Toren oder bei gar keinen Toren oder, ne? Also wie kann ich die überall einbinden?
Ja, ich würde mal beim Beispiel Minitore anfangen. Matze kann ja dann bei den anderen Toren übernehmen. Man denkt ja nicht sofort bei Minitoren an Torhüter, weil du kannst ja so machen, gerade wenn du jetzt Funinho spielst, auf zwei Minitore, dass du sagst, der Torhüter hat die Aufgabe, beide Tore zu verteidigen.
Okay.
So, also cool. Er kann sich in einem gewissen Bereich bewegen und kann ja dann dieses Tor auch zulaufen. Also entweder stellt er das zu, blockt es, oder du gibst ihm seine Möglichkeit, das mit der Hand zu verteidigen. Mhm. Aber dadurch, dass es diese zwei Tore gibt, muss er sich ja orientieren. Und das ist natürlich auch die Herausforderung für die Feldspieler, Feldspielerinnen, dass die dann sehen, ah, okay, das Tor ist zu, der Torhüter bewegt sich eher dorthin. Das ist so ein bisschen wie das Ausgucken beim Elfmeter. Also er läuft schon zu einer Seite hin und dann wird die andere Seite frei. Und das zeigt auch sehr gut diese Wechselwirkung auf zwischen Feldspielern und dem, was die Torhüter machen.
Das läutet mir an. Mhm.
Also das ist eine Möglichkeit. Oder wenn wir wieder auch in den Alltag der Vereine gucken, wenn jetzt mehrere Mannschaften zeitgleich trainieren, ne, und ich möchte so viele Kinder wie möglich auf dem Platz haben, kann es ja sein, dass ich nicht genug Tore habe. Mhm. Und dann kann ich auch sagen, ich spiele auf einer Seite auf Minitore, wie beim Funinho, auf der anderen Seite weiche ich ab von der Form und da ist ein Kind, würde jetzt noch gar nicht sagen Torwart, als Anspieler und dann komme ich darüber in ein Rotieren, weil ich vielleicht auch mal eine ungerade Anzahl habe an dem Tag. Mhm. Und dann rotiert die eine Mannschaft diesen Anspieler halt einfach durch und dann schule ich ja fußballerische Eigenschaften, aber auch so ein bisschen spezifischer schon aus dieser Rolle des Torwarts.
Mhm. Ja, okay. Dann kannst du den Torhüter als Tor nehmen, also dass der Torhüter dann nicht nur flach angespielt wird, er kann ja auch hoch angespielt werden. Kannst sagen, spiel mal einen Lupfer hin, spiel mal einen Flugball hin, so, du kannst, genauso kannst du ja ein Stangentor nehmen, ja, wo zum Beispiel in dem Feld das Stangentor steht und das dort durchgespielt werden muss. Mhm. So, und kannst du dir ein bisschen größeres Stangentor machen, dann muss der Torhüter das ja auch aufschmeißen. Also nicht so, dass es wie ein normales Tor ist, immer ein Kleinfeldtor, sondern ein bisschen größer vielleicht auch, dass die Spieler da durchpassen müssen und dann kann er sich aber halt draufschmeißen.
Mhm. Ja. Okay. Das klingt alles ja, und so ist es ja auch im modernen Fußball, dass der Torwart mehr auch spielerisch teilnehmen muss und ausgebildet werden muss. Wie erlebt ihr das bei den Keepern so? Finden die das geil oder gibt es da auch wirklich so Fachidioten, die sagen, Mann, Alter, ich will fliegen und ich will fangen und ich will fäusten. Was soll ich hier immer Verteidiger spielen oder Pässe schlagen? Wie erlebt ihr das im Alltag?
Es gibt schon die klassischen Torhüter, die also von diesem alten Modell, sage ich es mal, die schon Bock haben auf dieses Fliegen, ne, auf diese Bälle halten. Ne? Also du musst dann schon eine gute Waage finden, aber du kannst ja diese fußballerischen Elemente ja schon auch ins Torwarttraining gut integrieren. Ne? Also dass sie wieder so für sich sind als eigene Gruppe, so das wollen die ja auch. Ne? Also die wollen dann schon auch als Torhüter wahrgenommen werden. Ne? Wenn die dann permanent im Mannschaftstraining sind, dann geht das auch so ein bisschen verloren, diese Motivation, diese vielleicht auch Alleinstellungsmerkmal.
Mhm. Cool, okay, wichtiger, ne? Punkt.
Mhm. Also ist glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt. Aber wenn ich halt nicht die Möglichkeit habe, dass dann Torwarttrainer da ist, ne, kann ich ja auch trotzdem schon gucken als Trainer, dass ich versuche, Schwerpunkte zu setzen, dass der Torwart sich wertgeschätzt fühlt. Ne? Weil sonst denkst du es ja immer aus Sicht der Feldspieler aus und der Torwart läuft mit in diesen Inhalten. Man könnte ja auch mal das Blatt wenden und sagen, okay, wie kriege ich Torwartinhalte in eine hohe Wiederholungszahl, ohne dass jetzt die Feldspieler halt nur Torwartsachen machen müssen. So, und dann wäre im Kinderfußball schon einfache koordinative Sachen, ne? Dass ich sage, okay, bin in einem Dribbelparcours, jedes Kind hat einen Ball. Und trotzdem nach 5 Bällen nimmst du jeden Ball mal in die Hand und kippst einfach mal ab. Oder machst eine Rolle, bringst tonerische Elemente rein. So, dann wäre es ja schon versteckt, ohne dass du es explizit sagen musst, dass es jetzt eine Torwartausbildung ist.
Cool, ja, schön. Aber Alleinstellungsmerkmal, da kommt schon auch so ein bisschen raus, wo viele Keeper sind, da dann auch so ein bisschen, also nennen wir es jetzt mal böse, ein bisschen gockelig so, ne, von wegen, ich bin hier die Nummer 1 und so. Also ist denen dann schon auch immer noch wichtig, ne?
Es bedingt ja die Rolle, ne? Also du bist ja dann irgendwie der Letzte, der das Tor verhindern kann. Mhm. Ne? So, aber da bist du auch relativ schnell der verschuldet hat. So, und da sich dazwischen zu bewegen, zwischen Held und Trottel, sag ich mal, das ist einfach ein Reiz, finde ich. So habe ich es immer früher empfunden. Ne? Ist natürlich, glaube ich, auch schon mal eine andere mentale Belastung dann in den entsprechenden Bereichen. Aber auch dafür sind ja dann die Trainer da, das entsprechend zu moderieren. Mhm. Ne? Und der klassische Spruch ist ja immer, ja, den muss er halten. So, den musst du ja halten. Wenn wir dann aber eine Tiefe reinbringen, ja, in der Betrachtung und den Anforderungen, kommen viele dann ganz, ganz schnell da weg. Und das merke ich ja auch jetzt immer in unseren Trainerausbildungen, wenn wir da mal so einen Baustein reinbringen und aufzeigen, welche Anforderungen er zu meistern hat, bevor dieser Schuss kommt, dann kommen wir schnell weg von diesem Spruch, weil den muss er halten.
Trotzdem wird mir, wenn ich jetzt hier schon Torwart sitzen habe, ne, und wir über Uli Stein gesprochen haben, es gibt ja so Torhüter, die waren so oder die können so gockelig sein, dass die so provokativ in die gegnerische Kurve gehen, dass die Kurve schon durchdreht. Matze, was hast du die Leute provoziert oder warst du eher so der nette Typ von nebenan?
Nee, also ich war genau der Erste, ja, der versucht hat, alle anzuzünden. Also cool. Die eigene Gruppe dann provokativ auch Richtung Gegner, ne, dass man da scharf ist. Ne? Und dann auch im Männerbereich habe ich jetzt dann nicht die höchsten Spielklassen gespielt. Mhm. Ne? Und dann war es ja Samstag 15 Uhr, unser Brandenburger Land. Ja, da musstest du dir das schon mal Sprüche anhören und manchmal konntest du es einfach nicht mehr aushalten, hast du dich dann auch manchmal umgedreht und bist dann in Diskurs gegangen, obwohl vor dir das Spiel lief.
Natürlich, Matze Boron wieder im Diskurs. Das ist geil, ja, aber ist ja auch einer der Sachen, ne, so ähnlich wie beim Captain oder so, die Rolle kann man unterschiedlich interpretieren. Ja. Ach, schade, dass wir das nicht mehr mitgekriegt haben. Oder Paul, hast du ihn mal live spielen sehen?
Nein, Matze hat natürlich schon spielen sehen, aber noch nicht in einem Punktspiel.
Ja.
Aber es ist ja so, Matze spielt ja bei den Kiezkickern. Also da kann man sich natürlich mal angucken, live.
Aber ob er das heute noch so drin hat? Aber einmal so, immer so.
Ist aber Kleinfeldliga, da habe ich mich dann für die Feldspielerposition entschieden. Da haben wir jemanden, der deutlich besser geeignet ist, auf die kleinen Tore vor allem.
Okay. Vielleicht mal organisieren wir irgendwie nach unserem ersten Jahr Langer Hafer mal so ein Turnier oder so. Und dann gucke ich mir das live an, weil ich kann das auch, Matze. Wenn wir aufeinandertreffen, das wird interessant. Sehr schön. Ja, Alleinstellungsmerkmal, Torschusstraining. Habe ich ja neulich auch so schön gesagt, bei uns war immer, Trainer steht am 16er, anspielen, ablegen, Bums. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so spannend für einen Keeper, ne? Worauf muss man bei Torschussformen aus Sicht des Torhüters achten, damit das wirklich Bock bringt?
Zwei Sachen erstmal ganz grundsätzlich. Das eine ist ja, dass wir wahrscheinlich verkehrterweise Torschusstraining so machen, wie es nie im Spiel stattfindet.
Ach, ja.
Also man macht richtig. Dann, du, was du jetzt gesagt hast, Ablage Torschuss. Also die Frage ist ja, wie oft aus 25 Metern geschossen wird. Und wie oft versuchen eigentlich die gegnerischen Mannschaften genau in den Bereich reinzukommen. Also Golden Zone als Stichwort so, ne? Also wo es nah zum Tor ist, wo die Wahrscheinlichkeit sich einfach erhöht. Mhm. Also das ist der eine Punkt, das Torschusstraining, wie spielnah ist das? Und das zweite ist halt eben, was ist die Anschlussaktion des Torwarts? Also weil, das ist ja auch so ein Klassiker, und da wäre schon richtig, richtig viel getan, wenn wir das verändern können, weil Klassiker ist der, wäre, ein Kind macht Torschusstraining, hält den Ball und legt ihn ins Tor rein. Mhm. Und jetzt müsst ihr dir vorstellen, also nicht nur, den muss er erhalten, sondern da würde, glaube ich, eine ganz andere Reaktion noch kommen im Spiel, wenn der Torhüter den Ball nimmt und ins Tor reinlegt. Also das ist eigentlich völlig atypisch zum Spiel. Und wenn man es da schaffen will, man sagt, okay, er hat den Ball gehalten und wie ist die Anschlussaktion? Okay, und es kann cool. ja auch sowas sein, man rollt den zu dem Kind, was als nächstes dann wieder zur Position läuft. Man spielt in den Minitor rein, man wirft den zum Trainer. Auch da gibt es zig Variationen, aber auf jeden Fall, dass es so ist, dass der Torhüter, die Torhüterin, dass die so gefordert sind wie auch im Spiel.
Mhm. Okay.
Ja, also das wäre mir persönlich ganz, ganz wichtig, dass Dinge abgebildet werden, die auch am Wochenende vorkommen und ich roll den Ball einfach nicht ins Tor. Also es gibt einmal die Aktion, wo ich ins Tor muss als Torwart, da habe ich ihn aber schon bekommen. Da hole ich den raus und dann geht er zum Anstoß. Das wäre ganz, ganz wichtig. Zweiter Punkt, der mir sehr wichtig wäre, wenn wir Torschussformen durchführen und planen, dass dann ein nächster Schuss erst kommt, wenn der erste Ball auch wirklich beendet ist. Mhm. Also oft ist es ja so, du schießt und dann möchtest du eine hohe Wiederholungszahl für den zweiten, dritten, vierten. Der Torwart hat jetzt aber vielleicht den ersten Ball nicht festgehalten. Ich muss ihm die Möglichkeit geben, danach zu setzen.
Mhm. Cool.
So, also das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Und oft ist es so, oh, der Torwart muss schnell hochkommen und soll sich auf den nächsten Ball fokussieren. Dann verlernt er aber oder lernt gar nicht, diesen ersten Ball erstmal zu beenden. Mhm. Ob es jetzt ein Nachfassen ist oder ein nachlaufender Stürmer und dann muss er in eine Blockaktion. Und wir trainieren ja aber auch dem Nachsetzenden ab, nachsetzen zu müssen. Und diese Aktion, dass ein Torwart einen Ball nach vorne abprallen lässt, wo vielleicht auch nochmal ein Verteidiger mitwirken kann, kommt sehr, sehr häufig vor. Mhm. Wir trainieren sie aber nicht, weil wir schon den zweiten, dritten, vierten Torschuss haben wollen.
Sehr anleuchtend.
Da als Anekdote, das habe ich letztens gehabt, in der, ich glaube, U13 war das, da war auf jeden Fall der Spieler völlig irritiert, als ich gesagt habe, wir schießen so lange aufs Tor, bis der Ball dann im Tor ist und im Aus. Und wenn der Abpraller da ist, dann müsst ihr halt nachsetzen. Und dann gab es eine Situation, wo der halt eben wirklich zweimal am Stück und der hat es dann schon verstanden, okay, beim ersten Mal geht er rauf und da hat gesagt, nee, läuft weiter. Also der hat dann geschossen, Torhüter hält, prallt ab. Er schießt nochmal, Torhüter lässt wieder abprallen. So. Und er dachte, okay, der Trainer meint halt nur bei einem Ball. Er hat gesagt, nein, so lange, bis er beim Tor ist und aus. So, dann hat er nochmal geschossen. Ne? Aber es ist ganz bei ganz, ganz vielen nicht drin im Training, dass sie genau sowas machen, dass sie genau dahingehend auch gefordert werden.
Okay. Ja, sehr spannend. Also genau, das war früher bei mir auch kein Thema. Da war das eher, naja, er kennt ja Horst Balduin und so, ne? Da war Schluss.
Und du könntest ja auch motivational, hast du gesagt, wie Matze früher die genischen Fenster in den Diskurs gegangen ist. Ja. Es ist so, dass du ja auch mal das Ding auch umdrehen kannst und kannst ja mal sagen, okay, wir zählen jetzt nicht nur die Tore der Feldspieler, also machst dort einen Wettbewerb, sondern kannst du sagen, auch mal ein Torhüter, wie viele Bälle hältst du? So, ne? Also das ist ja auch, jetzt kommen 10 Schüsse und sag mal an, wie viele hältst du davon? Und nicht dieser, das habe ich auch früher gemacht, 16er Kante den Ball hinlegen und dann sagen 10 Bälle, 3 hältst du und wenn du nicht hältst, machst du die Gestütze oder andersrum die Feldspieler. Das kannst du auch beim ganz normalen Torschusstraining machen.
Mhm. Okay. Auch bei uns früher im Training war es jetzt nicht so torwartspezifisch. Macht ihr heute auch in jungen Jahrgängen schon, was die Athletik von Torhütern angeht? Also Sprungkraft, Beweglichkeit ist ja schon eine ganz andere Anforderung eigentlich als an einen Mittelstürmer oder einen Sechser oder so. Macht ihr da irgendwas? Könnt ihr da Tipps noch an die jungen Trainer im Lande rausgeben, so was den Leuten vielleicht auch total Spaß macht, einem Feldspieler auch gut zu Gesicht steht, aber was schon ein bisschen Torhüter-spezifisch ist?
Also diese koordinativen Eigenschaften, Beweglichkeit, die du gerade angesprochen hast, das sollten auf jeden Fall Elemente sein, aber jetzt auch wieder unabhängig von Torwart oder Feldspielertalent, dass man da tonerische Elemente reinbringt, koordinative Anforderungen stellt, das ist ganz, ganz wichtig. Also einfach auch vielleicht mal in eine andere Richtung laufen, rückwärts, dabei vielleicht einen springenden Ball verarbeiten. So.
Ah ja,
okay. Das sind schon wichtige Sachen. Und dann gibt es natürlich im Torwartbereich aber auch schon spezifische Dinge. Der DFB hat jetzt eine Ballschule entwickelt, wo Erwärmungsformen drin sind, koordinative Anforderungen, die natürlich dann schon ein bisschen torwartspezifischer sind. Mhm. Also auch die einfach mal ganzheitlich in so ein Training mit einzubauen, ist aus meiner Sicht, wäre es Gold wert.
Ballschule. Knie-ABC, Ballschule. Was ist das für diese Ballschule?
Ja, also tatsächlich tauchen da auch ganz klassische Formen auf, die ich auch früher noch selbst erlebt habe, dass du einfach breitbeinig dastehst und den Ball vielleicht mal als 8 durch deine Beine gibst. Mhm. Ja, einmal mal im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn, dass du koordinative Sachen hast, wo du vielleicht auch auf Farbreize reagieren musst, also solche Sachen. Ja, und das lässt sich aus meiner Sicht auch mit fußballspezifischen Inhalten kombinieren. Das kannst du in einen Aktivierungsteil reinpacken, wo eine Konzentrationsfähigkeit dann da ist von 15 bis 20 Minuten. Und dann kannst du die Kinder entspannt in Spielform schicken und dann können die sich ja wieder austoben. Aber ich glaube, für den Kopf ein ganz wichtiger Reiz dann gesetzt.
Ihr beobachtet ja auch viele Spieler und Torhüter und so. Gibt es da so Vereine und Trainer, die das besonders gut machen, dass man dann auch als Ergebnis wirklich Keeper sieht, die einfach fußballerisch besser sind, beweglichkeitstechnisch besser sind und so? Habt ihr da Beispiele bei euch im Alltag? Könnt ihr ja auch per Namen ruhig rückmelden, kann ich auch mal
sagen.
Ich würde jetzt
natürlich Tristan nennen. Ja, also Tristan Koch. Tristan ist ja der Torwarttrainer bei mir in der Landesauswahl und ich bin mit Tristan absolut zufrieden und sehr glücklich und merke auch, dass die Torhüter sich da Stück für Stück weiterentwickeln.
Ja, also würde ich unterschreiben, Tristan hat halt so diese Trainieren im Team, diese Integrative, setzt er total gut um, weil er einfach auch dieses gesamte Fußballspiel sehr gut versteht. Ich würde jetzt schon einfach die Torwarttrainer in Gänze erwähnen, die wir jetzt in der Talentförderung haben, an den Stützpunkten, dass die natürlich da diese Torwartbereich gut bespielen und strukturieren. Und da haben wir natürlich jetzt aber den nächsten wichtigen Hebel, dass wir da von diesem klassischen, okay, der Torwarttrainer ist da und der arbeitet mit den Kindern wegkommen, sondern da müssen wir noch mehr in diesen integrativen Ansatz kommen. Ne? Wir haben jetzt gutes Personal gewonnen und jetzt müssen wir das mit den Mannschaftstrainern zusammenführen. Mhm. Ja, aber vielleicht nochmal als Beispiel fallen mir die Kollegen aus Senftenberg ein, ja, weil wir dort noch nicht einen klaren Experten haben für den Torwartbereich, ja, also dass da jemand sich um die Kids kümmern kann und dort sind sie total flexibel und am Rotieren. Ja, und da kriegen wir schon oft Kids zu uns dann in unsere Maßnahmen, die als Fußballer erstmal total gut ausgebildet sind, die ein gutes Bewegungstalent haben, also koordinativ, gut auf Höhe sind und dann natürlich sehr empfänglich sind für diese Torwartreize. Ja, und da ist das stimmig und das müssen wir jetzt an alle Standorte hin.
Ja, ich finde das total wichtig, das auch mal zu sagen, weil du mir ja auch erzählt hast, beim FLB war es ja ähnlich so, dass du da eben als Keeper auch nochmal eine neue Idee reingebracht hast und gesagt hast, ey, aber da müssen wir was machen. Und ich kann mich, was weiß ich, früher hatte man ja auch gegnerische Mannschaften, wo man wusste, okay, die sind besonders fit, ne? Also die rennen dich in Grund und Boden und so. Und wenn Vereine das gut machen, dann finde ich, muss man das auch mal erwähnen und sagen, ey, also ja, es ist vielleicht zeitaufwendig, man braucht da Spezialisten dafür, die das wirklich auch dann umsetzen im Daily Training, aber es hat eben dann auch einen Wert, weil du dann einfach bessere Torhüter hast zum Beispiel. Ne? Also sind die Keeper in Senftenberg sehr gut?
Na, ich würde erstmal sagen, die Bewegungstalente, ob die dann am Ende wirklich Keeper werden oder nicht, das steht dann nochmal auf einem anderen Blatt, aber die haben erstmal gute Voraussetzungen, dieses Feld zu bespielen, wenn sie da auch selber drauf Bock haben. Ne? Kinder kennen wir alle in dem Alter, kann auch sein, dass die morgen kommen, oh, jetzt muss ich doch wieder Stürmer werden. Aber unsere Aufgabe ist es halt, es so breit wie möglich erstmal zu fächern und sie noch nicht zu früh in diese Profile zu drücken.
Okay, alles klar. Jetzt, ich habe vor ein paar Tagen hier Stuttgart-Porto geguckt, ne? Da war überragender portugiesischer Keeper, der, wo auch alle gesagt haben, ja, der könnte auch zweite Liga spielen und so. Wir haben eben mit Neuer, mit Nübel, mit Ter Stegen alle Jungs, die auch relativ lange im Feld gespielt haben und so. Das wird wahrscheinlich Normalität sein für die Zukunft, oder? Dass man immer mehr so eine Jungs dann auch im Tor hat, die einfach auch fußballerisch auf höchstem Niveau sind. Es ist nicht vorstellbar, dass das nochmal Rolle rückwärts geht, oder? Dass man nochmal so richtige Buckeljungs im Tor stehen hat, die eigentlich mit dem Fuß nichts anfangen können.
Also ich glaube, dass es unrealistisch ist für die Entwicklung, die der Fußball jetzt genommen hat. Diese Anforderung, die diese Position jetzt braucht, glaube ich. Also es gibt wahrscheinlich immer Ausnahmen, die Regel dann bestätigen, keine Frage, aber gerade diese Beispiele, die du gerade genannt hast, sind ja auch immer meine Beispiele, die ich dann bei unseren Stützpunkttrainern bringe, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir da ganzheitlich sind, dass wir sie natürlich schon mal mit den Torwartinhalten vertraut machen, aber nicht nur in diese Rolle drücken. Ne? Weil glaube Jonas Obig auch relativ lange auf dem Feld gespielt hat. Ne? Alex Nübel bis U16 war er Feldspieler und ist jetzt Nationaltorwart.
Wirklich?
Okay, also das sind schon dann Argumente, die ja klar auf unserer Seite dann sind.
Ja, Paul, du noch irgendwas in die Richtung? Kannst du dir vorstellen, dass du...
Ich glaube, das wird sich eher noch verschärfen.
Dass sie also, noch besser werden,
Fußballer. Ja, also du hast ja vorhin gesagt, die Spielmacher, also nicht nur die Spielmacher im Training, dass die ganz entscheidenden Einfluss drauf haben. Wie ist die Würze in der Trainingsform? Halten sie Bälle gut? Und natürlich, wie eröffnen sie das Spiel? Mhm. Und ich glaube, es wird genauso auch im Spiel selber sein, dass sie noch mehr auch zur taktischen Variabilität beitragen, ja, dass sie einfach in diesen ersten Pässen, in diesen Entscheidungen auch überspielen sie rein, ne, spielen wir in die ersten Positionen rein, spielen wir Langball und so. Ich glaube, dass sie noch besser werden. Mhm. Also mit beiden Füßen verschiedene Längen von Pässen bespielen können. Vielleicht auch mal, das gab es ja auch mal eine Zeit lang, Südamerika, 90er Jahre, dann halt eben lostribbeln. So, Matze hat Elfmeter geschossen, die Kollegen aus Südamerika früher Freistöße. Kann ja auch sein, dass du dann Leute hast, die dann das Ding einklinken. Also ich glaube, das wird noch weiter sich steigern.
Wahrscheinlich die Position auf dem Feld, die noch das meiste Entwicklungspotenzial für die nächsten Jahrzehnte hat, wa?
Also auf jeden Fall, zumal ja dann diese fußballerischen Eigenschaften ja auch herausfordernder, glaube ich, sind zu trainieren. Natürlich brauchen die torwartspezifischen Dinge auch eine hohe Wiederholungszahl. Aber vom Gefühl, oder wenn man es auch statistisch betrachtet, man könnte ja einfach mal jetzt auch Beobachter die Aktion sehen, die ein Torwart im Spiel hat. Da wirst du ja fußballerische Themen werden die ersten sein. Dann sind es wahrscheinlich 1-gegen-1 Situationen. Und vielleicht mal 2-3 Flanken so vom Charakter des Spiels, ne? Und dann muss ich natürlich auf Grundlage dieser hohen Wiederholungszeit der Aktion auch meine Trainingsschwerpunkte ableiten. Mhm. So. Und wenn ich jetzt zu früh einfach eine Torverteidigung, einfach so dieses klassische Schießen, Ball halten, ja, also Zielverteidigung nennt man das dann, so wie halte ich einen flachen Ball?
Zielverteidigung.
Einen flachen Ball oder einen halbhohen Ball, wenn ich das häufig trainiere, fehlt ja der Abnehmer im Spiel. Also weil diese Wiederholungszahl im Spiel dann nicht gegeben ist. Mhm. Und das ist dann einfach auch eine Einfalllogik.
Mhm. Okay. Jetzt interessiert mich noch, früher galt Kaiserslautern ja zum Beispiel als besonders gute Torwartschule. Ne? Da kamen gute Jungs raus. Was ist denn, ist Brandenburg ein Torwartland? Wie sieht's hier aus bei euch?
Kann Paul mal beschreiben, wie er es jetzt wahrnimmt.
Nein, ich glaube, dass du ganz viel Potenzial in Brandenburg hast. Also, dass es sich total lohnt in Brandenburg, dass wir halt eben die Torhüter wirklich so fordern. Ich hatte jetzt vorhin auch überlegt, wo du gesagt hast, welche Torhüter denn gut sind. Ne? Also, es gibt ja Beispiele. Julian Kral hast du jetzt bei Kaiserslautern. So, du hast Martin Menner jetzt Urgestein bei Aue. Ich glaube, es lohnt sich total, Torhüter zu fördern. Einfach, weil wir ja insgesamt ein Spiel haben wollen, wo wir richtig Feuer reinbringen, so zu beiden Seiten. Aber würde ich sagen, also wenn wir es neu sind, dann wollen wir es natürlich ganz klar werden und ja. Mit dem, was wir...
Ja, das wollte ich das, hören.
Ja, und das, was wir machen mit dem Torwartprojekt, ja, muss man sagen, da habe ich ja auch jetzt in den anderthalb Jahren jetzt von Matze ganz viel auch gelernt, was das einfach für einen positiven Einfluss hat auf die Mannschaft. Nicht nur im Spiel, sondern auch im Training. Mhm. Wenn du halt eben dir da Gedanken machst über die Torwartposition, da sind wir, glaube ich, sehr gut dabei. Und sind ja auch im Austausch mit dem DFB dazu und das werden wir weiter forcieren. Also da werden wir nicht nachlassen, da werden wir eher noch penetranter werden.
Steht denn in einer der U-Mannschaften Mädchen oder Jungs gerade ein Brandenburger, Brandenburgerin im Tor?
Ja, Lukas hat es ja gesagt, also im weiblichen Bereich, da sind ja mehrere Torhüterinnen gerade am Start. Wir hatten die Situation mit Jakob Hübers gehabt, das war der erste Jahrgang, den ich hatte bei der Landesauswahl, Jahrgang 2008. Der ist aber mittlerweile nicht mehr bei uns im Landesverband. Mhm. Der ist jetzt letztes Jahr mitgefahren zur U17-Weltmeisterschaft. Mhm. Das muss man immer auch sehen, das sind ja auch Torhüter, die nicht mehr bei uns spielen, aber bei uns gespielt haben. Oder Jaden Rodnick, ne, auch Nationalmannschaft gespielt, jetzt bei Erfurt. Vierte Liga, aber davor halt U-Nationalmannschaft.
Ja, sehr gut. Ich meine, die Wurzeln sind in Brandenburg. Punkt.
Ja, also da sind wir ja beim Grundthema. Ne? Wir können die so optimal wie möglich vorbereiten, ne? Dass einfach diese Bewegungstalent dann gut gefördert ist. Ne? Und wenn es dann einfach andere Vereine dann auch anspricht, so das ist dann der Lauf der Dinger. Ne? Aber wenn die dann die Wurzeln dann hier haben, dann können wir ja da trotzdem so offensiv nach draußen gehen.
Zum Schluss wie immer die Gelegenheit für euch in die Zukunft zu gucken, was für Wünsche, was für Ziele sind da, was das Torhüter-Spiel, das Torhüter-Training, die Torhüter-Entwicklung in Brandenburg angeht. Haut raus.
Na, mir wäre halt wichtig, dass mehr, wie Paul beschrieben hat, diese Offenheit bei den Mannschaftstrainern entsteht, ne? Dass es dann nicht so ein Silo-Denken ist, okay, die sind jetzt 30 Minuten da und nach 30 Minuten brauche ich sie und dann sollen diese zusammenführen, aber am Ende ist es ja trotzdem ein Team, ist eine Mannschaft und dann das, was wir jetzt so in der Talentförderung entwickeln, dass wir das noch mehr Richtung Vereine kriegen, auch Abnehmer, ne? Weil unser Wirkungsgrad ist ja dann oft die Talentförderung U10 bis U13 über die Stützpunkte etc., aber dieser Weg in den Männerfußball ist ja da doch noch sehr weit, ne? Wenn die in die U14 kommen, U15, ne? die Kids kriegen andere Interessen, Pubertät und so weiter und die sind ja, glaube ich, schon einen hohen Standard dann gewohnt, ne? Und wenn das dann wegfällt auf Vereinsebene, dann ist der Weg bis in den Männerbereich einfach sehr weit, ne? Und dass du dann irgendwann dann halt vielleicht die Lust verlierst. Ich glaube, da müssen wir gut gegenwirken. Aber auch da haben wir schon Ideen, ob wir dann weiter auch vielleicht ein regionales Training auch in den größeren Altersklassen anbieten können in Zusammenarbeit mit den Vereinen, weil wir auch jetzt letzte Woche ja wieder einen nächsten Basislehrgang, also die erste Lizenzstufe oder Zertifikatsstufe ausgebildet haben, wieder neue Leute reinspülen und das dann einfach wie so ein Netz über ganz Brandenburg kommen muss. Und dann, glaube ich, werden wir alle Zielgruppen bespielen. Ja, aber aktuell ist schon noch meine Beobachtung, dass einfach viele Männervereine schon ein Thema auch haben, weil ich oft dann gerade in dieser Wechselperiode Anrufe kriege und Matze, kennst du noch einen Torwart und so?
Okay, ja, spannend.
Und das ist dann schon auffällig in der Häufigkeit, wo ich sage, das darf eigentlich nicht passieren.
Mhm. Paul, ich würde es am Ergebnis festmachen. Wir haben ja mal die DFB-Sichtungsturniere in der U14, also im männlichen und weiblichen Bereich. Und da ist ja nicht so, dass dann gleich gesagt wird, okay, die drei Torhüter oder Torhüterinnen sind es, die dann auch Nationalspieler werden, sondern geht es ja erstmal dann auch für den DFB darum, so einen Pool zu sammeln. Und dann reden wir, würde sagen, Matze, 8 bis 10. So in der Regel, also die zu verschiedenen Lehrgängen vom DFB eingeladen werden, teilweise auch speziell einen Torwartlehrgang. Da sehe ich ganz klar unser Ziel, dass wir sowohl männlichen als auch im weiblichen Bereich, dass wir da in jedem Jahrgang einen Torhüter, eine Torhüterin haben, die da in diesem Umfeld ist. Okay. Und das ist ja genau das dann, was Brandenburg ein Torhüterland ist. Und das macht sich dann ja an dem Ergebnis daran fest, ja, dass die Leute wissen, okay, die sind gut geschult, die sind gut ausgewählt. Es gibt ja eine Torwartdiagnostik, die wir jetzt durchführen, schon im jüngsten Alter, im Stützpunktbereich. Mhm. Und damit verbunden ist dann das Ergebnis, wir schaffen es dort genau in diesem Umkreis mindestens immer ein Torhüter, eine Torhüterin zu positionieren. Und das ist dann der Auftrag für alle Stützpunkttrainer, für alle Vereinstrainer, dass wir da so gut zusammenarbeiten, dass wir es hinbekommen.
Also die Folge hat mir auf jeden Fall Bock gemacht, bei den nächsten Sportplatzbesuchen wieder mehr auf den Torwart zu gucken und die Torhüterin, weil das einfach auch interessante Persönlichkeiten sind, habe ich das Gefühl. Vielen Dank euch beiden zu diesem Thema. Wir kommen auf die Torhüter und Torhüterinnen auf jeden Fall nochmal zurück in den nächsten Folgen, weil da noch längst nicht alles besprochen ist. Aber es war mal ein Auftakt, der Zunft der Torhüter und Torhüterinnen auch ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke dir.
Das ist auch schon wieder so eine Frage, die mich nervt. Ja! Ja! Ist es mal halt so üblich, dass die Trainer an der Seitenauslinie durchdrehen?
Zum Langen Hafer, der Podcast vom Fußball-Landesverband Brandenburg.